Wer weiß denn, was heute als Thema ist? Noch so ganz? Gottes Wille, sehr richtig. Also, das heißt, wir sind im Gesamttext Vater Unser und haben sozusagen den ersten Teil, Einleitung gehabt, dann haben wir den Vater im Himmel, was für einen Vater wir hatten, dann was mit dem Namen ist, Name, der Name Gottes, und das letztes Mal war dein Reich. Und da möchte ich nur einen Punkt herausnehmen. Wenn sein Reich kommt, muss mein Reich gehen. Das ist eigentlich das Entscheidende an der ganzen Sache. Wenn ich bete, dein Reich komme, dann muss mein Reich aufhören zu existieren. Und daher ist der nächste Punkt ganz klar, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, das ist ein meist zitierter Satz in der Bibel, aber er ist auch am meisten missverstanden. Denn weil dein Wille geschehe, steht auch sehr häufig auf Todesanzeigen. Und das klingt dann so, ja, man kann eh nichts machen. Das ist halt das Schicksal, das wieder mal zugeschlagen hat. Es ist sowieso nichts zu ändern. Eine solche stumpfe und unterwürfige Ergebenheit, das ist zwar vielleicht für den Kismet-Glauben eines Islam möglich, aber Jesus meint das im Vaterunser ganz anders. In der Nacht, im Garten Gethsemane, hat er im Gebet darum gekämpft, ob er den Willen Gottes anerkennen oder den eigenen Neigungen folgen sollte. Jesus beugt sich nicht unter ein übermächtiges Schicksal. Er ringt mit dem Vater. Jesus möchte, dass der Wille des Vaters sein Wille wird. Gott hat den Menschen die Bibel gegeben und hat ihnen darin seinen Willen kundgetan. Am besten hat er das getan in seinem Sohn Jesus Christus, der uns gezeigt hat, dass Gott kein willenloses Wesen ist, sondern dass Gott einen Willen hat. Gott ist auch kein selbstherrlicher, für sich selbst nur handelnder Tyrann oder ein sogenanntes blind wütendes Schicksal. Gott hat einen Willen. Dieser Wille ist für uns erkennbar. Ich gebe zu, manchmal nicht eindeutig klar. Und in den meisten Fällen erkenne ich eigentlich den Willen, was sein Wille war, im Nachhinein, nachdem ich schon eine Handlung gesetzt habe. Aber das Wesentliche ist, er ist erkennbar. Denn Gottes Wille zielt auf seine Schöpfung und auf die geschaffene Menschheit und auf jeden einzelnen Menschen. Wir können diesen Willen Gottes in der Bibel finden. Dort sind die Stationen der Willenserklärungen Gottes durch alle Zeitalter hindurch zu entdecken, von der Schöpfung bis zur Vollendung. Gott hat eine Schöpfung gewollt. Das ist nicht zufällig passiert. Insbesondere möchte ich da nur einen besonderen Teil herausnehmen. Er hat ganz besonders den Menschen gewollt. Denn es steht sogar dort ganz eindeutig, lasst uns Menschen machen. Das ist eine Willenserklärung. Das ist kein Zufall. Wir sind kein Zufall der Natur. Die erste Station von Gottes Willen ist sozusagen die Schöpfung. Und Gott hat diese Schöpfung geordnet. Es ist ein geordnetes Werk, denn er sagt sogar, es ist sehr gut. Dazu gehört die Erde und alle Geschöpfe. Und diese Geschöpfe sind dazu da, sie haben auch einen Auftrag bekommen, nämlich die Erde zu ordnen, zu organisieren, zu bebauen und zu bewahren, steht dort im Originaltext. Also das heißt, Gott hat die Schöpfung gewollt. Gott, aha, interessant, gut, aber es macht nichts. Gott hat ein Volk erwählt. Für uns ist dieses Volk nach wie vor ein Geheimnis, dass es noch immer existiert, dass es noch immer da ist. Gott hat dieses Volk nicht nur erwählt, und er sagt sogar, es ist das Kleinste unter den Völkern, sagt er. Und deshalb hat er es gerade erwählt. Und dieses Volk, hat er gesagt, das soll ihm dienen. Nachdem es das nicht getan hat, hat er es sozusagen geleitet, geführt, auch natürlich in Schwierigkeiten gebracht. Bestraft, würde man heute sagen. Aber es ist das Volk seines Bundes, und diese Gebote und Ordnungen, die geben seinen Willen kund. Und das hat er genau diesem Volk gegeben. Gerade dieses Volk hat die Gebote bekommen. Zufall? Ist das nicht tatsächlich ein Willensakt Gottes? Nun, und das nächste ist dann, Gott will Versöhnung. Denn seit dem Sündenfall haben wir natürlich ein großes Problem. Denn seit dem Sündenfall sind wir eigentlich dem Tode verfallen. Im Grunde genommen dürften wir uns nicht wundern, wenn Gott von uns nichts mehr haben, nichts mehr wissen will. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat uns das Angebot der Versöhnung und des Friedens gegeben. Gerade durch den Tod und durch die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus ist die Grundlage für unser Leben erst entstanden. Durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus ist für uns die Grundlage des Lebens gekommen. Wieso? Denn wir können leben mit ihm. Ein Leben ohne ihn ist ein Existieren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die der Mensch heute hat. Er kann existieren oder er kann leben mit Gott. Und das ist Versöhnung. Das nächste ist, das, was Gott begonnen hat, das will er auch vollenden. Gott will, dass die Menschen als seine Geschöpfe bei ihm leben, ihm dienen und sich an seinen Gaben erfreuen. Er möchte eigentlich den Menschen Freude geben. Deswegen ist es für mich immer wieder interessant, dass gerade dann, wenn eigentlich wir zur Freude zusammenkommen, in der Gemeinde sitzen die meisten mit einem ganz ernsten und einem traurigen Gesicht umeinander und harren der Dinge, die da kommen sollen. Und wenn der Prediger nicht gescheit ist, dann sitzen sie die ganze Zeit so da und fragen, wann ist endlich aus? So schaut es doch aus. Statt dass wir eigentlich Freude im Herzen haben. Eigentlich sollte uns das Wort erfreuen, das uns Gott gibt. Es soll uns Mut machen. Wir sollen hinausgehen und sagen, Herr, super, du hast mich heute wiederum lebendiger gemacht als gestern. Wer sagt das schon? Wer denkt so? Aber das ist sein Wille. Er möchte uns erfreuen. Er möchte gerade uns wiedergeborene Menschen, die möchte er besonders erfreuen, denn denen hat er eigentlich sein Wort, seinen Willen anvertraut. Und das haben wir heute schon gehört im ORF. Im ERF haben wir das ganz bis im Evangeliumsrundfunk. Dort haben wir das eigentlich schon gehört. Wir sollen hinausgehen und genau dieses Wort Gottes hinaustragen. Genau darum geht es eigentlich. Das heißt, diese Willenserklärung Gottes, die wird im Alten Testament und im Neuen Testament unzählige Male erwähnt. Das heißt, Gott will etwas. Gott will etwas. Zum Beispiel, er will sein Ziel mit seiner Schöpfung erreichen. Er hat eine ganz feste Absicht mit den Menschen. Gott will, und sein Wille ist eine aktive Tat. Eine Tat, die zur Entschlossenheit zielt. Er ist entschlossen, seinen Willen durchzubringen. Kurze Frage, ihr wisst, meine Fragen sind immer ganz gefährlich. Wie ist deine Entschlossenheit? Ist auch deine Entschlossenheit so stark, dass du sagst, du willst, dass Gott in der Welt bezeugt wird? Oder sagst du lieber, ja, in der Kirche, da in der Gemeinde, da ich bin im heiligen Raum, da mache ich, da bin ich super drauf. Und draußen, wie schaut es draußen aus? An deiner Arbeitsstelle, in der Schule, beim Einkaufen. Es ist hochinteressant, dass immer wieder, du warst in der Schlange, so beim Hofer oder beim Biller irgendwo stehst, und dann kommt irgendein Gespräch, dann sagt irgendwer was zu dir und sagt, und dann meistens irgendein, was das so von der heutigen Zeit, und dann sage ich meistens so, naja, ganz dieser Ansicht bin ich nicht. Na, das ist eine ganz gefährliche Sache. Wieso sind sie nicht mehr? Und damit bist du schon ein bisschen im Gespräch. Ne? Und kannst schon etwas bezeugen. Wenn du immer nur sagst, ja, dann hast du eigentlich nichts zum Sagen. Also, daher, wenn wir hier sagen, Gott will etwas, dann müssen wir auch wissen, was er eigentlich will. Was will er denn eigentlich? Er will genau das. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, aber das ist nur ein Teil. Das ist eigentlich das, was er bewirken kann, allein. Das kann ich nicht. Er allein. Aber das Nächste, da kann ich mithelfen. Denn dort, um zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn die meisten Menschen heute kennen die Wahrheit gar nicht. Denn die Wahrheit ist Jesus Christus. Ich bin der?
Der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Na also, mittun, das ist genau dasjenige welche. Nicht? Also, und das Interessante ist, dieses Will im Griechischen heißt Telo. Und wenn man das weiß jetzt, Telos heißt so viel wie das Ziel. Das heißt, Gott will zu seinem Ziel kommen. Und das Ziel ist die Rettung der Menschen und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Na, ist das nicht eine super Aufgabe, die wir haben? Und alles das ist in diesem Dein Wille geschehe enthalten. Wir sehen, Gottes Herz wünscht die Rettung, wünscht unser Heil. Gott hat das Verlangen und das Verlangen verwirklicht er auch. Und er übersieht keinen Menschen, sondern er bemüht sich um jeden mit unendlicher Geduld. Und wieder eine Frage an uns. Wie viel Geduld hast du? Also, ich bin am Lernen von Geduld. Ich weiß das deshalb, weil meine Frau mir immer wieder bestätigt, ich werde immer linder. Das ist ein Wort von ihr, ich habe überhaupt nicht kreiert. Ein Wort von ihr. Das heißt, offensichtlich, ich kriege immer mehr Geduld. Und das ist gut so, meine Lieben. Lernen wir Geduld. Rabdare. De longa rabdare. Genau darum geht es eigentlich. Das heißt, mit der Bitte, dein Wille geschehe, treten wir in ein höchst aktives Geschehen ein. Dein Wille geschehe ist nicht nur etwas für Gott, sondern auch wir sind dazu aufgerufen, ein höchst aktives Geschehen mitzutragen. Wir sehen darin einen Willen, der uns und unser ganzes Leben und sogar die ganze Welt auf den Weg Gottes mitnehmen möchte. Möchtest du mit dem Weg Gottes mitgehen? Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Du kannst sie treffen. Und gerade vorher haben wir von Entschlossenheit geredet. Bist du entschlossen, diesen Weg zu gehen, auch wenn es manchmal schwierig wird? Und jetzt kommt ein Satz. Ihr könnt ihn einmal so in Ruhe auf euch gemütlich einwirken lassen. Nicht alles, was uns begegnet und belastet, geschieht nach Gottes Willen. Das ist doch eigentlich logisch. Denn wenn ich in die Welt hinausschaue, das gibt's doch nicht, dass Gott das alles draußen zulässt. Wir werden doch ständig konfrontiert. Wenn es Gott gäbe, dann. Und dann wird aufgezählt. Dann dürften die Kinder nicht hungern, dann dürften keine Kriege sein, dann dürft's mir nicht so schlecht gehen und den anderen schon gar nicht. Und dann werden sämtliche Wünsche aufgezählt. Also das heißt, Das gibt's doch nicht. Wenn Gott sozusagen das zulässt, dass dort Menschen enthauptet werden, so, das ist kein Gott der Liebe. Das darf nicht sein. Also geschieht es nach Gottes Willen? Das kann doch nicht sein, dass das nach Gottes Willen geschieht. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, dann ist dieser Satz doch richtig, oder? Na, warte mal, Windel. Ein bisschen Geduld, Rabdade. Also, wir wissen, seit dem Sündenfall ist ein Gegenspieler Gottes am Plan. Könnt ihr euch noch erinnern, bei der Adventfeier, da ist er gekrochen. Der Gegenspieler Gottes. Das heißt sozusagen, und es ist offenkundig, dass dieser Gegenspieler nicht nach Gottes Plan operiert. Und eigentlich erleben wir den Gegenspieler tagtäglich in unserem eigenen Leben. Ne? Wie viel er uns eigentlich versucht. Wie er uns drangsaliert. Wie er uns immer wieder sagt, nein, das brauchst du nicht. Nein, hat Gott wirklich gesagt. Genau darum geht's. Das heißt, Gottes Wille liegt in dieser Welt im Streit mit einem anderen Willen. Das heißt, wenn wir beten, dein Wille geschehe, ist uns bewusst, es gibt auch einen anderen Willen. Es gibt auch was anderes. Mit einem Willen, der gegen den Willen Gottes und mit allen erdenklichen Kräften Krieg führt. Der dagegen ist, gegen diesen Willen Gottes. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel werden die Wurzeln dieses Gegenwillens aufgedeckt. Und da haben wir letztes Mal gehabt, die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte bei der Adventfeier. Können Sie sich erinnern? Und genau darum geht es. In der Geschichte vom Sündenfall sehen wir den Gegenspieler Gottes am Werk. Und sein einziges Ziel ist es, Gott kleiner zu machen, um sich über Gott zu erhöhen. Das ist eigentlich, was in der Welt ist. Er arbeitet natürlich ganz geschickt, er kommt nicht so offensichtlich und sagt, hey, Gott hat das gesagt, aber du brauchst das nicht machen. Sondern der geht so ganz diffizil. Und bei jedem Einzelnen genau so, dort wo deine Schwäche ist, dort kommt er genau eine. Ist nicht umsonst, dass er auch Schlange genannt wird. Weil die kann sich so überall hineinwinden, das merkst du gar nicht und auf einmal ist da. Genau das ist es, was er möchte und er betreibt also mit uns Menschen ein Marionettenspiel. Er zieht uns an den Fäden, so wie er das haben will und es ist ein böses Spiel, das er macht. Gott will aber, dass wir von diesen Seilen, von diesen Marionetten abgeschnitten werden, von diesen Seilen. Er möchte uns auf seinen Weg bringen. Das heißt, die biblische Erzählung vom Sündenfall ist die Geschichte einer verhängnisvollen Weichenstellung, die unübersehbare Folgen nach sich gezogen hat. Diese Geschichte hat sich nicht nur damals, sondern bis heute immer wieder wiederholt und bei jedem einzelnen Menschen. Alles, was wir heute an Widerspruch gegen Gottes Willen und an Widerstand gegen Gottes Ordnungen beobachten, kommt von damals her. Seit Adam die Opposition gegen Gottes Willen wählte, sind wir Menschen auf diese Oppositionsbänke verbannt. Von dort aus, von diesen Oppositionsbänken, widersprechen wir dem Willen Gottes, dem Schöpfer. Seitdem leben wir unter der Steuerung der satanischen Gegenmacht Gottes und müssen ihm dienen als Handlanger und Lautsprecher seines bösen Willens. In 1. Mose 3 lebt der Mensch im Widerspruch gegen Gott, wobei die Gleichgültigkeit nur eine andere Form des Widerspruchs ist. Viele Menschen sagen, ich glaube eh nicht an Gott, daher ist mir das alles egal. Gleichgültigkeit ist genauso Widerspruch. Hat nichts damit zu tun, dass es heißt, ich bin dagegen. Es gilt auch, dass man sagt, schauen Sie, Sie haben Ihren Glauben und ich habe meinen Glauben. Wenn Sie das brauchen, können Sie es ja machen, aber tun Sie mich nicht stören. Auch das ist Gleichgültigkeit. Du willst was fragen?
Nein, ich wollte was sagen. Bitte. Für mich ist das
Ja, völlig richtig. Super, Isabella. Genau das ist es. Genau das ist es. Aber oft wissen die Menschen gar nicht, dass sie dagegen sind, weil sie meinen, es ist eh normal so. Rede mal mit den Leuten draußen, dann wirst du das genau sehen, dass das der Fall ist. Du kannst über alles reden, nur sobald du anfängst über Jesus Christus, na das darf nicht sein. Du darfst über alles reden, nur nicht über Jesus Christus. Und dann bin ich so ein sturer Hund und sage, wissen Sie, für mich ist aber Jesus Christus ein ganz besonderer Mann. Weil das war der, der mich endlich von den Seilen des Satans losgeschnitten hat. Und schauen Sie wieder, wieso Seile? Sag ich, ja, sie hängen nicht drauf. Und so kommen die Gespräche zustande. Dann, wie schaut es aus? Okay, also, das heißt, der Mensch hat immer mehr die Abhängigkeit im Satan, wenn er nicht von Christus befreit wird. Und das entsteht interessanterweise im Galaterbrief, steht drinnen, wir müssen zur Freiheit befreit werden. Das ist hochinteressant. Freiheit ist ja schon Freiheit. Nichts da. Freiheit ist erst dann, wenn du sozusagen dazu befreit wirst. Nämlich von wem? Na, möchte ich doch bitten darum, dass das Jesus Christus ist, der uns befreit. Das heißt, du glaubst, du lebst in der Freiheit. In Wirklichkeit bist du in der totalen Abhängigkeit. Nämlich in der Abhängigkeit des Bösen. Das ist nämlich das Gemeine an der Geschichte. Du bist nämlich leider nicht in der Abhängigkeit des Guten, weil das wäre Gott. Du bist erst in der Abhängigkeit von Gott, wenn du es erkennst, dass du ihn brauchst. Dann kannst du dich freiwillig in die Abhängigkeit Gottes begeben und stell dir vor, statt dass du abhängig bist, bist du dann plötzlich frei. Das ist ein Wunder. Genau darum geht es. Das heißt, der Mensch macht seinen Eigenwillen zum Maß aller Dinge und sucht alles andere und alle anderen ihm zu unterwerfen. Na, sehen wir draußen, oder? So ist es eigentlich. Wenn aber des Menschen Eigenwille allein die Welt regiert, wenn Gottes Wille nicht mehr der Maßstab für unser Wollen, Denken und Handeln ist, dann ist am Ende nur Chaos. Und dieses Chaos möchte ich euch ein bisschen deklarieren. Wie schaut das aus, das Chaos? Menschen, denen Sünden, denen Süchten verfallen, ruinierte Körper, alles was wir heute sehen, richtungslos gewordene Kinder, zerstörte Ehen, zerstrittene Interessensgruppen, Verbrechen, Kriege, Hunger, Katastrophen. Soll ich noch etliches aufzählen? Eine Seite genügt, glaube ich. Das ist eigentlich das Chaos. Das Chaos hat eigentlich mit dem Willen Gottes nichts zu tun. Das Chaos ist der Wille des Menschen. Nicht Gottes Wille. Denn Gottes Wille ist Ordnung. Ordnung ist Gottes Wille. Wo der Mensch an Gottes Willen vorbeilebt und sich seinen eigenen Willen anvertraut, verspielt er sein Leben und verfehlt den Sinn seines Menschseins. Aber Gott hat sich mit dieser Oppositionsrolle des Menschen hat er sich nicht abgefunden. Ein bestes Beispiel, das wir in der Bibel haben, ist das Beispiel des verlorenen Sohnes. Da gibt es den ersten Sohn, der gesagt hat, ich will meinen eigenen Willen, oder? Er hat gesagt, ich will nicht mehr bei dir sein. Was sagt Gott? Na, du musst. Er sagt, okay, geh hinaus. Schau das an. Das ist der erste Sohn. Und erst als er erkennt, er lebt im Chaos, sagt er, wie gut habe ich es eigentlich in der Ordnung meines Vaters gehabt. Und kehrt um. Und das ist genau das, wo Gott sagt, nein, jetzt darfst du nicht zu mir, sondern er sagt, mit offenen Armen. Er wartet schon auf diesen Sohn. Das heißt, Gott gibt sich mit der Oppositionsrolle des Menschen nicht zufrieden. Er stellt was dagegen. Gott hat sich in Jesus Christus der Erde zugewendet, um den Eigenwillen der Menschen zu überwinden. In der Offenbarung gibt es ein besonderes Wort immer. Ganz um. Wer? Wer überwindet. Das heißt, wir sehen darin, es gehört was dazu, Das ist eine Arbeit, die du daher verrichten musst. Wer überwindet? Diesen Eigenwillen des Menschen zu überwinden, ist eine unheimliche Arbeit. Und ich bin so dankbar, dass meine Frau hier und da sagt, du bist wirklich lind geworden. Das heißt, ich habe meinen Eigenwillen überwunden. Und es ist schön, das zu erleben. Denn das macht Mut nach mehr. Also, schauen wir uns jetzt das nochmal an. Wie schaut das jetzt aus mit diesem Satz? Stimmt der? Oder stimmt er nicht? Ich sehe schon an eurer gespannten Miene, was wird er jetzt erzählen? Was sagt er jetzt? Also, er ist falsch, weil zu kurz gedacht wird. Wir haben zwar einen freien Willen, auch der Verführer, aber können wir und Satan deshalb tun, was wir wollen? Überlegt einmal, wie schaut denn das aus mit dem Satan? Kann der tun, was er will? Nehmen wir mal den Hiob her. Was sagt der Gott? Du darfst machen, was du willst mit dem Hiob? Er sagt, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ab dann gilt es nicht mehr. Das heißt, Satan ist eingeschränkt. Das heißt, wenn Satan eingeschränkt ist, um wie viel mehr bin dann ich eingeschränkt? Das heißt, wir sind Eingeschränkte in unserem Eigenwillen. Wenn das Satan das nicht kann, kann das ich auch nicht. Das heißt, es muss also so sein, obwohl wir und der Verführer einen eigenen Willen haben, ohne Zweifel, beeinflusst dieser nicht den Plan Gottes. Er lässt zwei Ereignisse und Reaktionen zu, aber es geschieht nur das, was Gott will. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist der Plan Gottes? Das ist immer das Ziel. Was haben wir gehabt? Was war das Telo? Gott will Telo? Dass die Menschen errettet werden. Frage, kommt er zu diesem Ziel? Wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann brauchen wir das Evangelium nicht weitergeben. Wenn ich diese Hoffnung nicht habe, dass Gott mit mir zum seinem Ziel kommt, von was für einer Überzeugung erzähle ich dann das Evangelium? Welche Überzeugung habe ich dann? Wie kann dann der andere Mensch in mir sehen, der steht dazu, wurscht, was die anderen sagen. Der lässt sich nicht so leicht um den Finger wickeln. Das heißt, wir sind so weit in unseren Handlungsweisen frei, soweit es den Plan Gottes nicht beeinflusst. Am besten können wir das bei seinem Sohn sehen, bei Jesus Christus. Was hat er denn für einen Auftrag übernommen? Er hat den Auftrag übernommen, den Willen Gottes zu leben. Kannst du das verstehen? Dass du solltest eigentlich auch den Willen Gottes leben? Seit Adam ist das nicht mehr möglich. Weil der hat es nicht geschafft. Aber wie schaut es bei Jesus Christus aus? Er kam, um Gottes rettenden Willen zu bezeugen und in diesem Willen gehorsam zu leben. Und damit ihr nicht glaubt, das tue ich mir aus dem Finger saugen. Ich kann nichts von mir selbst tun, sagt Jesus. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Merkt ihr eigentlich, worum es hier geht? Es geht darum, dass der Wille, den auch Jesus gehabt hat, mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Das geht aber nur, wenn er ständig mit dem Vater in Verbindung ist. Das heißt, wie kannst du jetzt sozusagen mit dem Willen Gottes in Verbindung sein? Nur indem du dich dem Willen Gottes unterwirfst. So wie es Jesus getan hat. Eine zweite Stelle noch dazu. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das heißt, wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben und auferstanden, wäre das Werk Gottes noch nicht vollendet. Und im Alten Testament sagt das, das ist auch so schön, das alte, ne?
Das ist die neue Batterie.
Ich bin sie noch nicht gewohnt. Fangen sich Worte, sagt der Jeremia, der wirklich ein schweres Leben gehabt hat. Fangen sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott Zebaoth. Das ist es eigentlich, worum es geht. Das heißt, dieses wunderbare Gotteswerk, das hier getan wird, nach dem Willen zu forschen, das ist es, worum es hier eigentlich geht. Das heißt, das Zentrum des Lebens von Jesus Christus war, dass er seinen Willen, das ist ganz wichtig, dass er seinen Willen mit dem Willen des Vaters in Einklang gebracht hat. Merkt ihr jetzt, dass tatsächlich Jesus Christus, solange er auf der Erde war, tatsächlich Mensch war? Denn wäre er Gott, wäre der Wille Gottes mit ihm sowieso eins. Auf der Erde. Das ist die Schwierigkeit für Jesus Christus. Jesus Christus war 100% Mensch und 100% Gott. Aber er hat seine komplette Göttlichkeit, solange er auf der Erde war, hat er komplett ausgeschaltet. Und hat gesagt, ich unterwerfe mich vollkommen dem Willen des Vaters. Und diesem in Einklang bringen des Willens, das ist das, wo Jesus Christus selbst natürlich immer wieder darum gerungen hat. Damit der Wille des Vaters mit seinem Willen in Einklang kommt, dass aus beiden einer werde. Genau darum geht es. Und genau das ist es, was die Bibel Gehorsam nennt. Den Willen Gottes mit deinem Willen übereinkommen, nennt die Bibel Gehorsam. So war auch der Weg Jesu ein Weg des Gehorsams dem Vater gegenüber. Auch in den Krisensituationen seines Leidensweges. Denn er sagt, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist das Entscheidende, merkt ihr das? Er hat Wünsche gehabt und das ist so wunderbar, dass wir sehen, wie menschlich eigentlich Jesus war. Wenn es möglich ist, das heißt, er hat eigentlich einen Wunsch gehabt, dass er sagt, als Mensch würde ich wirklich sagen, ich weiß, was da auf mich zukommt, fürchterlich. Eigentlich will ich es umgehen. Aber jetzt kommt der Gehorsam. Was willst du, Vater? Willst du, dass ich sozusagen jetzt, dass es mir gut geht, Anführungszeichen? Oder willst du, dass dein Plan zu Ende kommt? Und hier kommt es darauf an. Wie schaut's aus? Mein Wille, Jesus sagt, ich hab einen Wunsch da, der schaut anders aus wie deiner. Aber hilf mir, es soll so sein, wie du willst. Und das ist ein Kampf, eine Arbeit. Und dieses Gebet von Jesus am Beginn seines Weges zum Kreuz ist kein Gebet einer Passivität, sondern es ist höchst aktiv. Warum ist es aktiv? Weil er arbeitet daran, dass sein Wille dem Willen des Vaters entspricht. Ich denke, hier war der Sohn Gottes mehr gefordert als in der Versuchungsgeschichte. Denn in der Versuchungsgeschichte hat er gewusst, dass er versucht wird und hat biblisch antworten können. Hier hat er einen eigenen Entschluss treffen müssen, total. Denn er musste sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier in der persönlichen Not hätte er den Gehorsam verlieren können. Und das ist genau das, wo wir immer wiederum scheitern. Denn für uns sind oft unsere Wünsche höher als der Wille Gottes. Versteht ihr das, was ich meine? Meine Wünsche sind mir wichtiger als der Wille Gottes. Und dadurch kann ich nicht in Einklang kommen und daher scheitere ich. Genau das ist das Problem. Damit ihr das ja genau seht, dass hier wirklich Jesus Christus gerungen hat. Er hat darum gerungen, dass sein Wille dem Willen des Vaters entspricht. Ein totales Gegenbeispiel dazu ist Kain. Das habe ich gerade gesagt. Kain. Er hat nicht darum gerungen, dass der Wille Gottes seinem entspricht. Und deswegen sagt er da, ist das nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sie Verlangen haben, du aber sollst über sie herrschen. Merkt ihr, was da schon von Anfang an geht? Das gilt für uns genauso. Die Sünde wird lauern vor der Tür. Aber wir sollen über sie herrschen. Wie können wir aber nur herrschen über sie? Indem wir den Willen Gottes prüfen, nachforschen und tun. Und das ist eine Mordsarbeit. Jesus hat also darum gerungen, dass der Wille des Vaters auch sein Wille wird. Eine Aufforderung für uns. Wir sollen ringen, dass unser Wille dem Willen des Vaters entspricht. Und das ist eine harte Arbeit. Das heißt, diese Bitte ist auch eine Mahnung, nach dem Willen Gottes zu fragen. Aber nicht nur zu fragen, so, aha, so ist es, erledigt, sondern um ihn dann auch zu tun. Seid Täter. Das was? Ah, danke, ja, habe ich vergessen. Also, seid Täter des Wortes. Und nicht was? Hör allein. Weißt du, graue Haare und so. Gut. Also, das heißt, das ist eine Bitte mit einer starken Mahnung. Und deshalb, warum ist das so? Jesus sagt in der Bergpredigt, sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Das heißt, wenn du den Willen Gottes tust, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du nur sozusagen sagst, ich gehe in die Kirchen, das reicht mir und so, dann gilt dieser Vers. Und gerade zu Jesu Zeit war das also hochaktuell. Denn viele, viele haben gesagt, Herr, Herr. Aber es war nicht der Herr, sondern der Eigenherr. Und das ist ganz wesentlich. Oder Johannes, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst bin. Es ist unheimlich oft vom Willen des Vaters die Rede. Und das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen auf den Willen Gottes reagieren. Denn der Wille Gottes ist eigentlich meine Eintrittskarte in sein Reich. Das heißt, wenn du einen Fahrschein in den Zug, in das Reich Gottes haben willst, dann ist das der Wille Gottes. Der führt dorthin. Hier sagt also Jesus, beim Tun des göttlichen Willens geschehen wesentliche Klärungen und Erkenntnisse in Bezug auf die Lehre des Wortes Gottes. Das heißt, dieses Tun des Willens Gottes, zu dem Jesus uns einlädt und befähigt, hat aber auch natürlich Konsequenzen auf der Seite des Menschen. Was für Konsequenzen sind denn das? Nun, erstens einmal, er muss aufhören, seinem eigenen Willen zu folgen. Ich sage euch gleich, das ist schwer. Und vor allem muss er Schluss machen mit der Redensart, ich habe auch meinen Willen. Das sagen jede Menge Leute. Wenn sie nicht einer Meinung sind mit dir, dann heißt es, ich habe auch meinen Willen. Das ist falsch. Wenn wir sozusagen in Gottes Reich hineinkommen wollen, dann ist dieser Satz für uns unzulänglich. Es gilt nämlich nur der Satz, Herr, dein Wille geschehe. Nicht, ich habe auch meinen Willen. Und das Nächste, was auch ganz wesentlich ist, wir müssen sterben. Nicht so wie Jesus Christus gestorben ist, der ist leiblich gestorben. Wir müssen schon bei leiblichen Zeiten sterben. Nämlich, es muss unser alter Mensch sterben. Was ist eigentlich unser alter Mensch? Das Sterben des alten Menschen ist der Tod unseres Eigenwillens. Und ich sage euch gleich, das ist eine Schwerstarbeit. Das ist absolut schwierig. Und wir können uns nie sagen, jetzt habe ich es gelernt. In jeder einzelnen Situation muss das immer wieder aufs Neue lernen. Du bist jeden Tag aufs Neue gefordert, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Du kommst darüber nicht hinweg. Es ist einfach so. Sogar Jesus, und das ist für mich ein unheimliches Vorbild und Beispiel, sogar Jesus hat gesagt, wenn es möglich ist. So ist es einfach. Die Bibel bezeichnet solches Arbeiten von Gott an einem Menschen, bezeichnet er eure Heiligung. Das heißt, Gott arbeitet an unserem Willen, um ihn so zu gestalten, dass er seinem Willen entspricht. Und das merkt ihr täglich. Weil sonst würdet ihr eigentlich alles leicht nehmen können. Das geht aber nicht, weil wir noch immer unseren Eigenwillen haben. Und dieses ständige Arbeiten Gottes an uns, das ist die Heiligung. Wir haben also zwei Begriffe für jetzt. Gehorsam haben wir schon gehabt und Heiligung. Und beides kommt aus diesem Dein Wille geschehe. Beides kommt daher. In den meisten Fällen will Gott eigentlich unser Willenszentrum umgestalten, sodass sein Wille gar nicht mehr zur Diskussion steht. Vielmehr soll eigentlich sein Wille die Norm unseres Denkens und Handelns sein. Auch wenn wir bei manchen Planungen oder Vorhaben zurückstecken müssen. Oder wenn unsere eigenen Pläne durchkreuzt sind. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Und wir können das auch sicherlich nicht immer vollbringen. Wir werden versagen, keine Frage. Ich werde versagen, tagtäglich. Aber dennoch weiß ich kann auch mit ihm Sieger sein. Und das ist wieder meine Hoffnung. Dass ich sage, egal wie oft ich versage, du kannst es mir schenken, dass ich wieder Hoffnung bekomme, deinen Willen zu erfüllen. Und damit Sieger zu sein. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Wie kann man den Willen Gottes erkennen und erfahren? Das ist eigentlich eine wesentliche Frage, oder? Wie kann ich das? Ich sage euch gleich, das fällt einem nicht so einfach zu. Das ist nicht so, Gott, zeig mir deinen Willen, ich bete eh die ganze Zeit, das ist es. So einfach ist es nicht. Das heißt, den Willen Gottes zu erkennen und zu erfahren, ist eine Arbeit. Manchmal sogar eine harte Arbeit. Und genau so sagt es auch Paulus, dass es eine harte Arbeit ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, und jetzt kommt's, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also schon allein nicht gleichförmig dieser Welt sein, ist eine harte Arbeit. Braucht es nur rausgehen in irgendeinen Betrieb oder irgendwas, dort nicht gleichförmig zu, in irgendeiner Form mitzulaufen, es geht gar nicht anders in vielen Fällen. Das heißt, wir müssen oft mitlaufen mit dem System. Mich tröstet es dann immer wieder, dass Gott uns eigentlich gesagt hat, eigentlich diese Obrigkeit, wenn ich das so bezeichnen kann, dieses System, ist auch etwas von ihm. Das heißt, dass wir in diesem Land leben und eigentlich in Freiheit leben und uns so zum Beispiel zusammentreffen können, in Freiheit und so über Jesus Christus reden können, ist ein Privileg. Das können wir in vielen Ländern nicht. Das heißt, wir sind eigentlich sowieso in einer privilegierten Sache. Aber trotzdem sagt er noch immer, seid nicht gleichförmig, sondern erneuert euren Sinn. Das heißt, im Grunde genommen, euer Sinn ist zunächst einmal verkehrt. Und deshalb müsst ihr erneuert werden. Und diese Erneuerung könnt ihr nicht von euch allein machen, sondern die geht nur über Gottes Willen herüber. Er schenkt diese Erneuerung. Und erst wenn das ist, dann müsst ihr prüfen, ob das so ist oder nicht. Oder eine zweite Sache. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ui, da haben wir auch eine Schwierigkeit. Denn oft, denkt ihr an den Satz, den ich vorher gesagt habe, denn oft verstehen wir den Willen Gottes nicht. Aber wir sind dazu aufgefordert, ihn immer mehr zu verstehen. diesen Willen Gottes. Aber mit all diesen Hinweisen ist nur ein Rahmen abgesteckt. Das ist auch was ganz Wesentliches. Gott sagt uns nicht, darf ich heute zum Fußballspielen gehen oder nicht, steht in der Bibel, du darfst am Freitag nicht, am Sonntag schon oder umgekehrt, ist völlig wurscht. Steht nicht drin. Sondern es ist ein Rahmen. Du sollst dort dienen. Wie schaut das aus? Darf ich Fußball spielen oder darf ich nicht Fußball spielen? Was das sagen, Rubens? Darfst du Fußball spielen oder darfst du nicht Fußball spielen? Das ist klar, darfst du Fußball spielen, keine Frage. Das ist immer nur die Frage, wann. Das heißt, wie schaut das aus? Das heißt, in jeder konkreten Situation muss immer wieder neu gefragt und geprüft werden, was der Wille Gottes ist. Und das ist unsere Arbeit. Tagtäglich musst du eigentlich prüfen, was der Wille Gottes ist. Und das ist oft nicht leicht herauszukriegen. Das heißt, dieses Fragen und Prüfen geschieht durch erstens aufmerksames Hören auf Gottes Wort. Nun, das ist logisch, ne? Aber zweitens intensives Reden mit Gott im Gebet. Und da haben wir schon wieder ein großes Problem. Denn das steht immer wieder drinnen, wir sollen reden mit Gott im Gebet. Jetzt bete ich, jetzt sage ich eine Hausnummer, Gott, da habe ich jetzt ein Problem, schenk, dass das wegkommt. Morgen das Problem noch immer da. Morgen bete ich wieder. Gott, schenk mir, dass dieses Problem wegkommt. Zack, übermorgen schon wieder das Problem da. Jetzt habe ich die ganze Woche schon gebetet und du hast mir das nicht weggenommen. Von Geduld steht leider dort nichts drinnen. Die Geduld ist das, was du selbst aufbringen musst. Das ist deine Arbeit. Du sollst so lange mit diesem Problem herumgehen, bis es dir Gott abnimmt. Geduld im Griechischen, wenn ihr euch erinnert, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wenn nicht, dann zeige ich es euch noch einmal. In Geduld im Griechischen gibt es zwei Wörter, Hypomone und Makrothymia. Und was ist Hypomone? Das ist das, die Geduld in Bezug auf Menschen. Und könnt ihr euch noch erinnern, was ich euch als Beispiel gebracht habe?
Wieder vergessen. Garantiert gebracht, aber ich habe es wieder vergessen.
Das ist das Problem. Und das liegt jetzt auf mir. Und wie lange soll ich dieses Problem jetzt tragen, sozusagen mit Hypomone, mit Geduld? Wie lange soll ich das tragen? Bis mir die Hände abfallen und ich mir jetzt fällt es mir am Kopf. Und dann werde ich auch zusammensinken. Und irgendwann bin ich am Boden und dann habe ich aber nur immer das Problem auf mir, oder? Das heißt, dieses Problem habe ich so lange zu tragen, bis es mir Gott selbst abnimmt. Das ist Hypomone. Und so sollten wir eigentlich mit Geduld und mit unserem Gebet vor allem umgehen. Wenn es Gott nicht sofort löst, dann hat es einen Grund. Und weil ich diese Geduld als Mensch nicht aufbringe, denke ich, das ist eine der Hauptgründe, warum wir dann meist nach unserem Willen handeln. Weil es Gott nicht so schnell fertig bringt. Ich bringe es schneller fertig. Auch sind wir uns in den meisten Gebeten selbst im Weg. Warum? Weil wir beten eigentlich schon so zu Gott, dass wir eigentlich ihm schon eine Lösung anbieten. Die beste Lösung, die da ist, ist jetzt, ich sag das eh schon, wie es das machen sollst. Und dann wundern wir uns, wenn das nicht so macht, dann wundern wir uns. Warum? Das ist der Eigenwille. Ich hab die Lösung sozusagen. Wenn ich schon eine Lösung habe, wozu brauche ich dann Gott fragen? Und genau darum sind wir uns oft selbst im Weg beim Gebet, weil wir bitten eigentlich Gott schon etwas, was wir schon von vornherein bestimmt haben und dann sagen wir, Herr, gib. Was soll er da geben, wenn du das eh schon weißt? Es ist nicht immer leicht, den Willen Gottes zu erkennen und es kann auch sicherlich ein offenes Gespräch mit erfahrenen Menschen helfen. Aber die Entscheidung letztendlich liegt immer bei dir, dass du den Willen Gottes mit deinem Willen übereinstimmen lässt. Besser gesagt, umgekehrt. Dein Wille soll mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung gebracht werden. Und deshalb lasst uns daher in allen Dingen Jesus Christus vor Augen stehen, der Folgendes gesagt hat. Plen uchos ego telo, Al-Hossü. Und das wünsche ich euch aus ganzem Herzen, dass ihr das mitnehmt und tagtäglich lebt. Amen.